genieße es, die Selbsthilfegruppe leiten zu können, und ich finde es auch toll, eine Möglichkeit gefunden zu haben, anderen an der Abstinenz orientierten Menschen eben die Möglichkeit zu geben, einen Raum zu haben, wo sie sich miteinander austauschen können. Bei uns, dort wo die Selbsthilfegruppe stattfindet, ist es so halb ländlich, halb städtische Region. Da gibt es nicht so viele Orte, wo verschiedene Charaktere mit verschiedenen Backgrounds aufeinandertreffen können, und da finde ich das ganz toll, dass es in Form dieser Selbsthilfegruppe die Möglichkeit gibt, Menschen kennenzulernen.
Bossi, er wird von uns mit seinem Pseudonym angesprochen, leidet an einer Substanzgebrauchsstörung und weiß, was es bedeutet, auf der Suche nach Hilfe, Austausch und Stabilität zu sein. Auf seiner erfolglosen Suche nach der passenden Selbsthilfegruppe hat er einen mutigen Weg eingeschlagen, von dem er uns hier berichten wird.
Bossi, du warst ja schon mal beim Lebensmutig-Podcast dabei, und heute wollen wir genauer auf Gruppengründungen eingehen. Zur ersten Frage, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen?
Bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach aus dem Mangel heraus keine richtige Gruppe für mich gefunden habe und ja, letztendlich daraus eben die Selbsthilfegruppe gegründet habe. Du musst wissen, bei der Sucht ist es ja so, also jeder Therapeut wird dir raten, nach einem längeren Klinikaufenthalt oder nach einer Adaptionsbehandlung oder tagesklinischen Behandlung eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Und für mich war das dann auch der Weg, also der stinknormale Weg, erst einmal, nachdem meine Behandlungen abgeschlossen gewesen sind, mich mal in meiner Selbsthilfegruppenlandschaft umzuschauen und mal nachzusehen, was es da so gibt. Und da habe ich leider nichts Passendes für mich finden können. Zum einen hat es entweder rein geografisch, also von der Entfernung her, nicht gepasst, also dass ich da gut hingekommen bin. Und zum anderen hat es auch alterstechnisch einfach nicht gepasst, weil die Themen, die dort besprochen worden sind, komplett andere gewesen sind. Ein Beispiel kann ich dir mal nennen. In vielen Gruppen waren ältere Herren und Damen anwesend, und da ging es auch häufiger darum, wenn es beispielsweise Sorgerecht für Kinder zurückerhalten oder irgendwie, wie rede ich mit meinen Enkelkindern über meine Sucht, und ich bin da noch sehr weit entfernt davon gewesen, selbst Kinder zu haben, beziehungsweise schon irgendwie Enkelkinder gezeugt zu haben. Und dementsprechend war dann genau die Möglichkeit für mich, die rein offensichtliche eben, eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen, eben um diese, nenne ich es mal, Versorgungslücke zu schließen, dass es in meiner Gegend keine geeignete Gruppe gibt, die nur für jüngere Menschen, das heißt bei mir bis 40, existiert hat.
Ja, verstehe. Also du hast sozusagen die Offensive übernommen. Und hattest du denn Unterstützung bei der Gruppengründung? Und wenn ja, welche?
Bei mir war das so, also dadurch, dass ich meine Nachsorge an einem Verband, also dem BWLV Wiesloch, gemacht habe, war das so, dass ich dort zum einen die Unterstützung gehabt habe. Zu dem Zeitpunkt war das aber so, dass die Struktur, also dass dieser BWLV erst frisch entstanden ist und dementsprechend sie noch nicht viel Ahnung davon hatten, wie das ist, eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen. Und ich war sozusagen das Pilotprojekt und der Erste, der im Rahmen dieses Verbandes eben eine Selbsthilfegruppe gegründet hat. Zum einen in dem Fall hatte ich da die Unterstützung, als dass die meine damalige Bezugstherapeutin herausgefunden hat, dass es die Möglichkeit gibt, über den Verband eben eine Ausbildung zum, also vielen in der Sucht nennen das den Suchthelfer, bei ihnen heißt es der ehrenamtliche Mitarbeiter, eben so eine Ausbildung zu machen, die ein Jahr lang geht mit monatlichen Wochenendkursen. Und da lernt man sozusagen die Basics der Gesprächsführung beispielsweise, der Moderation von Gruppen. Man übt verschiedene Dinge in Rollenspielen, lernt, wie man beispielsweise Rückfälle aufarbeitet, also so, dass man das nötige Rüstzeug hat, um selbst als Gruppenleiter in einer Gruppe starten zu können.
Ja, also hattest du sowohl Hilfe bei der, du hattest Fortbildung im Bereich von Gruppengründungen, aber auch explizit in dem Bereich der Sucht-Selbsthilfe, so wie ich es verstanden habe.
Genau, also hauptsächlich war das sogar tatsächlich erstmal in der Sucht-Selbsthilfe. Was die Gruppengründung bzw. Finanzierung der Gruppe angeht, da bin ich über das Selbsthilfebüro Heidelberg gegangen. Bei denen ist es tatsächlich so, dass das ist eine Kontaktstelle, die ganz viele Gruppen unterstützt, also nicht nur Suchtgruppen. Und die bieten auch jährlich Fortbildungen an, wie man lernt, beispielsweise eine Gruppe zu finanzieren, wie man Projektanträge schreibt, wie man Pauschalförderungsanträge schreibt und die haben mir das sozusagen beigebracht, damit meine Gruppe nicht nur, sag ich mal, Räumlichkeiten oder allgemein stattfinden kann, sondern auch finanziell abgesichert ist, wenn es dann darum geht, Dinge wie Flyer drucken zu können.
Ja, das ist doch gut. War denn, also so wie ich es verstanden habe, war bei deiner Gruppe niemand Professionelles dabei? Also du warst alleine bei der Gruppengründung, aber konntest immer auf jemanden zurückkommen und Fragen stellen. Ja.
Genau, also aus meiner Erfahrung jetzt, ich beschäftige mich seit so 4, 5 Jahren mittlerweile mit dem Gründen von Selbsthilfegruppen oder den ganzen Strukturen. Und das, was ich mitbekommen habe, ich glaube, das ist auch das, worauf du hinaus willst, dass es ja bei manchen Kontaktstellen so ist, dass da Mitarbeiter mit in die Gruppen geschickt werden, um die Gruppe sozusagen moderativ zu unterstützen und halt irgendwie beispielsweise zu schauen, wie die Gruppe in Gesprächsfluss kommt, ob es Konfliktsituationen gibt etc. Das gab es bei mir in dem Fall nicht. Also ich hatte immer die Möglichkeit, eine Supervision zu beantragen, um problematische Situationen irgendwie aufarbeiten zu können. Aber dass jemand mit in die Gruppe gegangen ist, um das mir das Moderieren oder sowas beizubringen, das gab es bei mir nicht. Ich hätte bestimmt das Angebot gehabt, also wenn ich danach gefragt hätte, wäre da bestimmt jemand mitgekommen. Aber ganz ehrlich, ich wollte es auch nicht.
Du bist halt den Weg über die Fortbildung gegangen.
Genau.
Und kamst gut zurecht,
genau,
so
ja,
wie ich es verstanden habe. Kannst du mir etwas zu den Strukturen einer Selbsthilfegruppe sagen? Wird die Gruppe von dir moderiert? Du bist ja, wie ich es verstanden habe, der Gruppenleiter. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Rollen innerhalb deiner Gruppe oder liegt die meiste Verantwortung eigentlich bei dir?
Momentan ist es so, dass was den Punkt der Verantwortung angeht, der langsam so ein bisschen aufbricht und auch einzelne Teilnehmer, die ich jetzt sozusagen zum harten Kern zähle, das ist so meine Bezeichnung dafür, das sind Teilnehmer, die schon seit längerem dabei sind, konsequent an der Gruppe teilnehmen und so gut wie nie abwesend sind und immer rechtzeitig Bescheid geben, falls sie mal nicht können. So habe ich halt Teilnehmer, auf die ich mich verlassen kann und wo ich dann auch eben weiß, dass da die Verantwortung auch in guten Händen liegt. Und ansonsten ist es bis dahin so gewesen, dass ich die Hauptverantwortung für alles übernommen habe, also neben dem Gruppenraum Schlüssel eben, um überhaupt dafür zu sorgen, dass eine Gruppe stattfinden kann, bis hin zum Finanzierungsantrag, bis hin zum Plan von Ausflügen oder Veranstaltungen, wo man gemeinsam hingehen könnte oder die Akquise neuer Teilnehmer bzw. das Beantworten von Teilnehmeranfragen. Das ist alles in mir zusammengelaufen und den Punkt, was die Ausflüge und eben Veranstaltungen angeht, den gebe ich momentan an einzelne Teilnehmer aus der Gruppe weiter, um einfach, genau, damit wir einfach gemeinsam was übernehmen können und die ganze Verantwortung nicht nur auf einem Paar Schultern lastet.
Du sagtest ja, dass du im Vorfeld vor der Gruppengründung Fortbildungen erhalten hast. Kannst du da vielleicht auch Beispiele benennen?
Also zum einen im Vorfeld hatte ich ja diese Suchthelfer bzw. ehrenamtlichen Mitarbeiterausbildung gehabt.
Ja.
Aber es ist auch nicht so, dass ich nur diese Ausbildung erhalten habe. Ich habe das Glück, eben durch meinen Landesverband und durch die Selbsthilfekontaktstelle Heidelberg immer wieder Fortbildungen machen zu können. Also auch nicht nur während der Gründungszeit, sondern auch weit darüber hinaus. Also bis heute kann ich immer noch mich für Veranstaltungen anmelden, wie beispielsweise gewaltfreie Kommunikation oder Umgang mit Konflikten. Und das war zum Beispiel eine sehr spannende Fortbildung, weil in meiner Gruppe gibt es jetzt keine offenen, ausgetragenen Konflikte, aber Konfliktsituationen entstehen ja immer, wenn verschiedene Charaktere mit verschiedenen Meinungen und Ansichten aufeinanderprallen. Und solche Konflikte zu moderieren, konnte ich dann innerhalb der Gruppe beispielsweise, innerhalb der Fortbildung beispielsweise lernen, so dass ich das auch mit habe in die Gruppe nehmen können.
Ja, das hört sich gut an, dass man so bestimmte Skills auch erhält und dann auch sicher in die Gruppe treten kann und auch mit kommunikativen Hürden zurechtkommt. Du hast ja eben schon einige Herausforderungen angesprochen. Kannst du da auf diesen Punkt vielleicht noch etwas genauer eingehen, vielleicht explizit auch bei der Gruppengründung, was schwierig sein könnte oder war, aber auch so im Laufe deiner Erfahrungsjahre, was so Herausforderungen sind, wenn man eine Gruppe leitet?
Also herausfordernde Situationen sind auf jeden Fall immer die Anfangsphase.
Ja.
Da einfach man nie sicher sein kann, kommen jetzt genug Teilnehmer zusammen, bleiben die Teilnehmer, die dazugekommen sind, auch dabei bestehen. Wie ist es, wenn nur 2 Teilnehmer kommen, mit mir insgesamt 3 Leute in der Gruppe sind, einer geht und neue Teilnehmer sich vielleicht von der kleinen Gruppengröße abgeschreckt fühlen.
Ja.
Das war auf jeden Fall immer eine herausfordernde Situation. Ich habe das Glück bei mir, zum einen durch die Öffentlichkeitsarbeit, also das taktische Platzieren von Flyern in diversen Einrichtungen, in denen viele Süchtige zusammenkommen, damit Menschen und Teilnehmer für die Gruppe akquirieren zu können. Und zum anderen dadurch, dass die Gruppe in der Fachstelle stattfindet und an die Fachstelle eben angebunden ist, habe ich die Möglichkeit, über die Therapeuten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bekommen, die eben, von denen die Therapeutinnen sagen, dass sie zu meiner Gruppe passen würden. Also sprich, dass sie soweit den Abstinenzwunsch formuliert haben oder soweit ihre Konsumentscheidung überdacht haben, dass sie, sage ich mal, sich in der Lage sehen, eine Selbsthilfegruppe besuchen zu können.
Kommen denn die Gruppenteilnehmer und Teilnehmerinnen freiwillig in die Gruppe oder ist da auch irgendwie, sind da Auflagen oder sowas gegeben? Ich habe sowas im Vorgespräch mal erfahren.
Genau, teils, teils. Also ich glaube, Sucht ist so mit eines der Krankheitsbilder oder eine der Selbsthilfegruppenarten, wo tatsächlich die Teilnehmer nicht immer aus freien Stücken da sind. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum die Teilnehmerinnen fremdmotiviert sein können. Zum einen gibt es eben Bewährungsauflagen, die nach einer Straftat, die mit Konsum bzw. Rauschmitteln zu tun hat, genau, wenn sie da eine Bewährungsauflage haben, die was damit zu tun hat, kann es sein, dass diese Bewährungsauflage eben lautet, dass sie eine Selbsthilfegruppe eine gewisse Anzahl an Malen besuchen müssen und sich das eben auch bescheinigen lassen müssen. Eine andere Möglichkeit ist, dass jemand, der seinen Führerschein verloren hat, durch den Besuch einer Selbsthilfegruppe beispielsweise seine medizinisch-psychologische Untersuchung eben positiv beeinflussen möchte und dann eben auch so eine Bescheinigung braucht, die ausweist, dass der oder diejenige eben die Selbsthilfegruppe besucht hat. Und die andere Möglichkeit, die es noch bei mir gibt, ist, dass Menschen aus einer Justizvollzugsanstalt, eben weil deren Straftaten auch was mit Drogen zu tun gehabt haben, die Gruppe besuchen können, wenn sie wollen, um halt eben genau innerhalb einer Gruppe ihre Abstinenz bzw. ihre Sucht aufarbeiten zu können.
Das hört sich aber so an, als wenn ihr schon stetig neue Gruppenteilnehmer und TeilnehmerInnen bekommt, in die Gruppe, also die neu in die Gruppe dazustoßen. Das stelle ich mir aber auch nicht ganz so einfach immer vor, wenn man so eine bestehende Gruppe hat und dann kommen immer wieder neue Personen hinzu. Gibt es da auch irgendwie Tipps, wie man damit umzugehen hat, dass irgendwie ein Treffen im Monat stattfindet, wo vielleicht neue Interessierte teilnehmen können? Oder hast du da irgendwie Tipps, wie man damit umgehen könnte?
Also bei mir ist es so, ich habe für mich gemerkt, dass eine ganz angenehme Gruppengröße so circa 8 bis 9 Teilnehmer sind. Alles, was darüber hinausgeht, wird den einzelnen Teilnehmern einfach nicht gerecht, weil die Zeit dann einfach viel zu schnell weg ist.
Ja.
Und genau, sobald sich da Plätze ergeben, weil beispielsweise einzelne Gruppenteilnehmer aus welchen Gründen auch immer die Gruppe nicht mehr besuchen können oder wollen und mir das auch mitteilen, weiß ich dann immer Bescheid, dass ich dann die neue mit in die Gruppe einladen kann und denen die Möglichkeit geben kann, sozusagen mal in die Gruppe reinzuschnuppern.
Also hast du sogar eine Warteliste, genau, so wie sie es anhört, für die Gruppe.
Du musst dir vorstellen, während der Corona-Zeit war es ganz schlimm. Da war das so, dass ich aufgrund der räumlichen Bedingungen die Gruppengröße auf, ich glaube, 5 oder 6 Teilnehmer begrenzen musste, weil halt eben ansonsten der Mindestabstand nicht gewährt werden konnte. Und während der Corona-Zeit, das hat man auch öfter mal in den Medien gehört, dass da der Konsum sehr stark angestiegen ist.
Ja.
Und dementsprechend sind bei mir auch die Warteliste übergelaufen.
Ja.
Also ich habe gefühlt jede Woche 1 bis 2 neue Anmeldungen für die Gruppe bekommen, die ich dann auch irgendwie alle vertrösten musste, dass sie eben auf die Warteliste kommen und momentan keinen Platz in der Gruppe frei ist.
Ja, verstehe. es war ja nun auch sicherlich so in der Corona-Pandemie, dass einige Gruppen gar nicht mehr stattfanden. Aber ihr habt euch dennoch in Präsenz treffen dürfen. Das ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Sonderregelung gewesen oder so.
Genau, wir hatten das ganz große Glück, dass für uns in Baden-Württemberg sich die Fachstellen stark gemacht haben. Eben gesundheitsbetroffene Gruppen haben sich treffen dürfen während der Pandemie. Also ich glaube, die sind insgesamt 6 Wochen waren das, wo sich Gruppen haben nicht treffen dürfen. Und dadurch, dass, sage ich mal, Sucht-Selbsthilfegruppen so essentiell für den Erfolg einer Abstinenz und für die Vermeidung eines Rückfalls sind, der gegebenenfalls auch zum Tod führen kann, war die Entscheidung auf jeden Fall, also von oberster Stelle sozusagen, Suchtgruppen wieder sich treffen zu lassen, auf jeden Fall gut. Ja.
Hättest du dir denn auch vorstellen können, deine Gruppe irgendwie ausschließlich online stattfinden zu lassen? Wäre das auch eine Alternative gewesen oder präferierst du eher Gruppen in Präsenz?
Für mich tatsächlich nicht. Also wäre die Gruppe länger ausgefallen, hätte ich mit der Überlegung gespielt, die Gruppe vielleicht irgendwie auf online zu verlegen. Das Problem ist, ich hatte Kontakt mit anderen Selbsthilfegruppen, suchtbezogenen Selbsthilfegruppen aus anderen Bundesländern und die haben mir von Situationen erzählt, die ganz brenzlig gewesen sind. Beispielsweise, wenn jemand von Suchtdruck in einer Präsenzgruppe spricht und kann er noch von anderen Teilnehmern aufgefangen werden. Mhm. Beispielsweise, wenn er den Raum plötzlich verlassen möchte, kann man ihn noch jetzt nicht aufhalten, aber man kann noch mit ihm sprechen oder ihn vielleicht irgendwie durch motivierende Gesprächsführung irgendwie so ein bisschen runterholen, was seine Stimmung angeht. Und das ist bei Online-Gruppen überhaupt nicht möglich. Ja. Und da, sag ich mal, da machst du einfach den PC aus und dann ist der Griff zur Flasche oder die Fahrt zur Tankstelle oder zum Dealer um die Ecke einfach deutlich einfacher, als wie wenn du eine Präsenzgruppe verlässt.
Ja, verstehe. Ich würde gerne noch mal auf den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zurückkommen. Ich stelle mir jetzt so vor, du hast deine Gruppe, aber wie wird darauf aufmerksam gemacht? Oder was würdest du als Gruppenleitung auch sagen, welche Formen der Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig und wichtig, um auch stetig auf eure Gruppe und auch auf die Betroffenheit aufmerksam zu machen?
Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die weit darüber hinausgehen von denen, die ich nutze. Bei mir ist es so, mir reicht es komplett aus oder vollkommen aus, Flyer eben in bestimmten Kliniken ausliegen zu haben, wo viele Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen auf einem Flecken sind und sich behandeln lassen. Und eben bei bestimmten Fachstellen, dass sie dort ausliegen. Und mir reicht es auch aus, dass mir dadurch, dass ich eben an diesen Landesverband angebunden bin, mir die Therapeutinnen, die Teilnehmer sozusagen, die Gruppe empfehlen, den Teilnehmern. Ja. Das ist, also mehr Öffentlichkeitsarbeit würde bedeuten, dass mehr Menschen auf die Gruppe aufmerksam gemacht werden würden, was wiederum dazu führen könnte, dass die Warteliste noch größer wird. Ja. Und das ist etwas, was ich derzeit nicht leisten kann. Ja, also verstehe. Das kann die Gruppe nicht leisten und das kann ich nicht leisten, dass mehr Teilnehmer noch an der Gruppe teilnehmen.
Also reicht die herkömmliche Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe von Flyern und Mundpropaganda.
Genau. Okay. Stimmt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Mundpropaganda. Es kommt öfter mal vor, dass mich auch einzelne Teilnehmerinnen fragen, ob sie mal Freunde von sich mit in die Gruppe nehmen können. Und das ist zum Beispiel eine Situation, die genau ganz cool ist. Also ich lasse sie dann auch realistisch einschätzen, ob sie das Gefühl haben, dass die Person dazu passt in die Gruppe. Ja. Und wenn sie sagen, ja, das passt, dann vertraue ich denen auch vollkommen und dann dürfen diejenigen auch mit in die Gruppe kommen. In dem Fall kann sich unter anderem das Problem ergeben, dass beispielsweise Konflikte, die innerhalb der Freundschaft stattfinden, plötzlich in der Gruppe ausgetragen werden. Da sind solche Dinge, wo ich auch ein paar Regeln den Leuten mit auf den Weg gebe, sowas wie, hey, achtet auf euch, genau, schaut, wenn ihr Konflikte untereinander habt, dass die nicht in der Gruppe ausgetragen werden und nehmt erst Freunde dann mit in die Gruppe, wenn ihr euch tatsächlich sicher fühlt, dass es passt. Also auch euch, zwischen euch beiden, zwischenmenschlich.
Ja, das verstehe ich gut.
Und das, was ich auf jeden Fall verbiete, ist Partner mitzunehmen, Partner oder Partnerin.
Ja, also, das ist so komplex.
Genau, also in der Sucht gibt es ja auch häufig, kommt es ja häufiger vor, dass beide Parteien abhängig sind, also sowohl der Partner als auch die Partnerin beispielsweise. Ja. Und da habe ich schon Geschichten gehört von anderen Selbsthilfegruppen, dass da auch wirklich die dreckige Wäsche in der Gruppe gewaschen wird gemeinsam. Und das ist für keinen zielführend. Zum einen nicht für das Paar selbst und zum anderen auch nicht für die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Das ist nicht der richtige Ort.
Nee, überhaupt nicht. Und vor allem nicht nur das, sondern man kann ja auch nicht offen reden über seine Probleme. Wenn man beispielsweise Probleme in der Partnerschaft hat, kann man das nicht in der Gruppe besprechen, wenn der Partner anwesend ist.
Ja, nee. Das funktioniert da nicht. Was würdest du sagen, inwiefern dir persönlich die Gruppe hilft? Wir haben ja schon, wir sind schon darauf gekommen, was Teilnehmende angeht, was Strukturen angeht. Aber ich würde gerne nochmal von dir erfahren, was dein persönlicher Nutzen an einer Selbsthilfegruppe ist, da du ja auch viel Zeit investierst.
Genau, also zum einen ist auf jeden Fall, da kann ich ganz ehrlich sein, ist ein bisschen egoistische Motivation dabei, dahingehend, als dass eine Selbsthilfegruppe als Gruppenleiter, in der Rolle des Gruppenleiters, mich in meiner Abstinenz unglaublich stabilisiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, rückfällig zu werden und gleichzeitig eine Gruppe zu leiten. Und das wirkt sich auf jeden Fall positiv auf die Abstinenzentscheidung und die Rückfallgefährdung aus. Und zum anderen hilft mir auch die Selbsthilfegruppe dahingehend, als dass ich immer wieder neue Dinge über mich selbst und durch die anderen Teilnehmer lernen kann. Nur weil ich die Moderation übernehme, heißt es ja nicht, dass ich alles automatisch besser weiß als alle anderen Leute und dass ich nichts von anderen Menschen lernen kann.
Du sagtest ja, dass du schon viel Zeit investierst und wie oft findet deine Selbsthilfegruppe statt?
Genau, meine Selbsthilfegruppe findet alle 2 Wochen statt, immer donnerstags. Und das Witzige ist, mittlerweile kann man fast schon sagen, dass es eine Doppelgruppe geworden ist. Doppelgruppe im Sinne von, normalerweise ist die immer von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Mittlerweile ist so viel Gesprächsbedarf in der Gruppe, beziehungsweise es ergibt sich immer so ein spannender Dialog, dass die Gruppe irgendwie um 19 Uhr nicht einfach abgebrochen werden kann, sondern es einfach, ich nenne es immer den Nachschlag, es einen Nachschlag gibt, dass man um 19 Uhr eben eine kurze Raucherpause macht, sich ein bisschen ein bisschen frische Luft schnappt und allen das Angebot gemacht wird von der Selbsthilfegruppe. Eben diejenigen, die länger da bleiben wollen, können nochmal mit in den Gruppenraum kommen und dann wird noch ein bisschen weiter diskutiert oder ein bisschen weiter über Themen gesprochen, die vielleicht in der ersten Runde zu kurz gekommen sind.
Verstehe. Aber so wie ich das jetzt wahrnehme, investierst du viel Zeit und machst das ja auch irgendwie schon seit 4 bis 5 Jahren. Gab es oder gibt es vielleicht auch manchmal den Punkt, dass du keine Lust oder Motivation hast, diese Gruppe jetzt heute am Donnerstagabend nach der Arbeit und nach dem Alltag so zu erledigen? Bist du auch manchmal an diesem Punkt oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich stelle es mir schon auch herausfordernd vor, da so konstant immer da zu sein.
Es ist tatsächlich so, dass wenn, jetzt mal angenommen, ich wäre nicht der Gruppenleiter, sondern Gruppenteilnehmer, weiß ich ganz genau, dass es bestimmt die eine oder andere Situation gegeben hätte, wo ich vielleicht mir gedacht hätte, ach, heute bin ich zu müde oder irgendwie, ich habe schlecht geschlafen, der Tag war so hart oder der Tag war so gut, dann brauche ich keine Selbsthilfegruppe, weil es doch alles gut läuft. In der Rolle des Gruppenleiters, die hilft mir ungemein dabei, einfach diese konsequente Struktur durchzuziehen. Und das Positive an so einer Selbsthilfegruppe ist, vor allem eine, in der die Fluktuation durchaus hoch sein kann, ist, dass eine Gruppensitzung nicht wie die andere Gruppensitzung ist. Also sprich, es ist immer irgendwas Spannendes, Aufregendes dabei, wo ich entweder irgendwas zum Lachen mit nach Hause nehmen kann oder irgendwie eine neue Erkenntnis gewonnen habe, die ich dann mit nach Hause nehme und mit in meinen Alltag einbauen kann, wo ich irgendwie plötzlich einen Geistesblitz bekomme und dann das Gefühl habe, so, ein einfaches Beispiel aus der letzten Gruppe war, ich habe mich so motiviert gefühlt durch die Beiträge von anderen Teilnehmern, dass ich dann auch gesagt habe, so, ich packe jetzt meinen Koffer am Samstag und dann mache ich eine Fahrradtour von morgen früh bis spät abends und ich gehe raus und schnapp frische Luft und ich lasse mich nicht von irgendwelchen Belanglosigkeiten oder irgendwelchen Ausreden aufhalten.
Ich stelle es mir aber auch irgendwie schwer vor, wenn ihr abends euer Treffen habt, danach fährt man nach Haus, lässt man dann sozusagen die Geschichten auch dort im Gruppenraum oder kannst du dich gut abgrenzen? Also ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn man auch aufwühlende Geschichten hört oder auch irgendwie einen krassen Schicksalsschlag oder sowas hört. Wie verarbeitest du das? Mhm. Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe irgendwie das Glück oder Pech, nenn's wie du willst, dass ich, sobald ich den Gruppenraum verlasse, recht einfach so heftige Geschichten von mir abstreifen kann.
War das schon immer so oder hast du das jetzt mit der Zeit gelernt?
Das war schon häufiger der Fall, muss ich sagen. Okay. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie als einen emotionalen Stein bezeichnen, das nicht. Aber was, also im Gruppenraum kann ich mitgehen, kann ich mitfühlen. Aber sobald ich einen Gruppenraum verlasse, nehme ich in der Regel eigentlich nur das Positive mit. Klar, bleiben manche Sachen an einem haften und man grübelt und denkt noch darüber nach. Aber dafür gibt es dann die Sitzung in 2 Wochen. 2 Wochen können eine lange Zeit sein, können aber auch richtig kurz sein und ultraschnell vergehen, sodass man, falls ein Thema einen nicht losgelassen hat, man es ja immer noch in der Gruppe weiter diskutieren kann oder weiter darüber sprechen kann oder es in der Gruppe anspricht und sagt so, hey, das Thema vom letzten Mal hat mich nicht losgelassen und können wir mal darüber reden, wie wir beispielsweise mit Thema XY umgehen in Zukunft.
Ja, verstehe ich. Ich könnte mir jetzt nach der Podcast-Folge auch gut vorstellen, dass es vielleicht Interessierte gibt, die auch sagen, ich könnte mir vorstellen, eine Gruppe zu gründen. Mhm. Und hättest du vielleicht so 2, 3 Tipps für Interessierte, was man machen könnte, erstmal um eine Gruppe zu gründen, aber ja auch vielleicht so aus deiner Erfahrung heraus, so als Abschluss vielleicht. Mhm.
Klar, es kommt halt immer ganz drauf an, zu welchem Thema man seine Gruppe gründen möchte. Mhm, wenn es das Thema Sucht ist, gibt es immer die Möglichkeit, sich an einen Verband oder an eine Klinik zu wenden und dort mal nachzufragen, ob sie da Strukturen haben, an denen man partizipieren kann, beispielsweise, ob es da die Möglichkeiten gibt, diverse Ausbildungen zu machen. Und nur weil ich diese Suchthelfer ehrenamtlicher Mitarbeiterausbildung gemacht habe, heißt es nicht, dass ich nur dadurch habe, die Gruppe gründen dürfen. Mhm. Es gibt immer die Möglichkeit, aus einem persönlichen Interesse heraus eine Gruppe zu gründen und sich beispielsweise auch an einer Kontaktstelle zu melden. Und ansonsten an alle diejenigen, die selbst an einer Substanzgebrauchsstörung leiden, vielleicht auch der kleine Tipp, wenn ihr während eurer Langzeittherapie oder eurer Tagesklinik oder eurer Adaption Menschen kennengelernt habt, die auch ein Interesse daran haben, weiterhin abstinent zu bleiben und mit denen ihr sehr gut in Gespräche beispielsweise kommen könnt, schließt euch zusammen oder bildet einen Kreis und ihr könnt auch ohne Probleme eine förderfähige Selbsthilfegruppe gründen, an der auch andere Leute teilhaben können. Und in dem Fall, das, was ich dazu raten kann, ist einfach nur einfach machen.
Okay, also es ist gar nicht so schwer, wie man sich es vielleicht als junger Mensch vorstellt.
Nein, überhaupt nicht.
Also du kannst es weiter anraten und hast da auch selbst Spaß dran, so wie ich höre, und ziehst da auch irgendwie positive Momente raus. Und ich glaube, das war jetzt richtig toll, mal so aus der Perspektive eines Gruppenleiters zu hören.
Und weil ganz kurz, weil du noch den Punkt Spaß angesprochen hast, nur weil man in der Gruppenleitung Verantwortung übernehmen muss, auch zum Teil, allein schon für den Schlüssel beispielsweise, heißt es nicht, dass auch Verantwortung Spaß machen kann. Also ich genieße es, die Selbsthilfegruppe leiten zu können und ich finde es auch toll, eine Möglichkeit gefunden zu haben, anderen an der Abstinenz orientierten Menschen eben die Möglichkeit zu geben, einen Raum zu haben, wo sie sich miteinander austauschen können. Bei uns, dort, wo die Selbsthilfegruppe stattfindet, ist es so halb ländlich, halb städtische Region. Da gibt es nicht so viele Orte, wo verschiedene Charaktere mit verschiedenen Backgrounds aufeinandertreffen können. Und da finde ich das ganz toll, dass es in Form dieser Selbsthilfegruppe die Möglichkeit gibt, Menschen kennenzulernen.
Ja, ich denke, das ist ein tolles abschließendes Wort. Und danke an das tolle Gespräch mit dir. Und weiterhin viel Erfolg auch für deine Tätigkeit und deine Gruppe.
Dankeschön.
Bossi hat aus der Not eine Tugend gemacht und sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Er hat einen Weg gefunden, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen zu helfen, in der Abstinenz stabil zu bleiben. Wir freuen uns, dass er Teil des Lebensmutig-Blog ist und auch weiterhin seine Erfahrungen mit uns teilen möchte. Gerne könnt auch ihr Teil des Lebensmutig-Blog werden und eigene Blogbeiträge verfassen. Kontakt unter junge-selbsthilfe@narcos.de. Dieser Podcast wird dank der Förderung der Knappschaft produziert.